Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Die Überraschung des Tages kommt aus Potsdam. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD ist von ihrem Amt zurückgetreten. Als Grund gab Ernst an, die SPD-Landtagsfraktion habe sie nicht ausreichend unterstützt. Die Reaktionen gehen von Betroffenheit bis hin zu überfällig, berichtet Thorsten Südow aus Potsdam.
5,5 Jahre war Britta Ernst seit September 2017 Ministerin für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg. Um ihren Rücktritt in der Staatskanzlei in Potsdam zu erklären, nahm sich die Ehefrau des Bundeskanzlers nur etwa eine Minute Zeit.
Die Herausforderungen und die Aufgaben sind sehr groß. Um dem zu begegnen, ist eine große Geschlossenheit notwendig.
Die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag stand nicht geschlossen hinter dem jüngsten Vorschlag von Ernst, etwa 200 Lehrkräfteplanstellen in Stellen für Verwaltungskräfte und Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter umzuwandeln. Weil die Geschlossenheit der SPD-Genossen im Landtag nicht da war, räumte Ernst ihren Platz im rot-schwarz-grünen Landeskabinett in Potsdam. Das geht aus einer schriftlichen Erklärung hervor. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke bedauerte den Rücktritt und sagte, Ernst habe das Bildungsministerium in harten Corona-Zeiten mit Weitblick und ruhiger Hand geführt. Zum Lehrermangel kein Wort von Woidke. Stattdessen würdigte er die Arbeit von Ministerin Ernst im Kindergartenbereich.
Hier zwei Dinge gleichzeitig zu erreichen, nämlich eine bessere Betreuungsquote für die Kinder und gleichzeitig eine schrittweise Entlastung der Eltern bei den Kita-Beiträgen.
Aus Sicht der Opposition im Brandenburger Landtag ist der Rücktritt von Ernst überfällig. Der linken Landtagsfraktionschef Sebastian Walter zieht dieses Fazit.
Wir haben den Lehrermangel, wir haben die Probleme mit dem Unterrichtsausfall auch in Brandenburg. Und die Ministerin hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr eingebunkert, hat sich im Ministerium anscheinend mit Excel-Tabellen, mit 5-Punkte-Plänen, 10-Punkte-Plänen beschäftigt, die aber nie der Realität standgehalten haben.
Dennis Holoch, der bildungspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, spricht von einer Kette von Fehlleistungen durch Ernst.
Also Frau Ministerin Ernst hat auf allen Feldern versagt und die AfD-Fraktion hat im Landtag ja schon zweimal einen Abwehrantrag gestellt. Und sie hätte schon vor 1,5 Jahren die Reißleine ziehen müssen. Sie hat es nicht getan und das war zum Schaden all unserer Lehrer und Schüler im Land.
Aus der SPD-Regierungsfraktion müssten jetzt neue zustimmungsfähige Vorschläge kommen, um das Problem fehlender ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer anzupacken, sagt Jan Redmann, Vorsitzender der mitregierenden CDU-Landtagsfraktion. Landtagsfraktion in Potsdam.
Wir haben die Situation, dass es auf dem Arbeitsmarkt nicht ausreichend ausgebildete Lehrer gibt, um die zur Verfügung stehenden Stellen zu besetzen. Was macht man mit diesen Stellen? Ihr Vorschlag war stattdessen zum Beispiel auch auf Sozialarbeiter zurückzugreifen. Ich finde, der Vorschlag darf damit auch nicht vom Tisch sein. Mir ist ein Sozialarbeiter an der Schule lieber als gar keine Person.
Künftig soll der 41-jährige bisherige Bildungsstaatssekretär Steffen Freiberg das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport leiten.
In Potsdam ist Bildungsministerin Britta Ernst zurückgetreten. Der Bericht von Thorsten Südow. 2 Strafbefehle hat die Berliner Staatsanwaltschaft gegen 2 ihrer früheren Mitarbeiterinnen erlassen. Sie sollen Dienstgeheimnisse im Fall des Verschwörungsideologen Attila Hildmann verraten haben. Dafür sollen sie jetzt Geldstrafen von 2.700 und 3.500 Euro zahlen. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, in der rbb-Abendschau zu den Gründen.
2 Schwestern sind beschuldigt, Geheimnisverrat begangen zu haben. Und beiden wird vorgeworfen, auf unterschiedliche Art und Weise den Vegankoch Attila Hildmann davon in Kenntnis gesetzt zu haben, welche Verfahren gegen ihn laufen. Vor allem aber auch, dass ein Haftbefehl gegen ihn beantragt wurde und entsprechend die Verhaftung drohen könnte.
Inzwischen seien die Frauen, die laut Staatsanwaltschaft Sympathisanten der sogenannten Querdenkerbewegung sind, nicht mehr für die Strafverfolgungsbehörden tätig. Und Hildmann wird seit Ende 2020 in der Türkei vermutet. Gegen ihn wird seit längerem wegen Volksverhetzung ermittelt. Je länger, je lieber, so ungefähr heißt es jetzt auch bei der Berliner S-Bahn, denn das Unternehmen hat vor 3 Tagen die Züge der Ringbahnlinien S41 und 42 verlängert auf jetzt 8 Wagen. Wir haben RBB-Reporter Matthias Bartsch heute mal zum Südkreuz geschickt und tatsächlich, auf dem Ring scheint es jetzt entspannter zuzugehen.
Also besonders im Berufsverkehr konnte man heute schon einen deutlichen Unterschied merken. Die Züge sind ja 1/3 länger. Von vorne am Bahnsteig bis nach hinten reiht sich jetzt ein Wagen nach dem nächsten und da merkt man auch drin 1/3 mehr Platz für Sitzplätze und Stehplätze, dass die Leute nicht mehr ganz so dicht gedrängt stehen müssen. Das freut natürlich die Berlinerinnen und Berliner. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel Leute, die ein Fahrrad mitnehmen. Da ist es auf der Ringbahn normalerweise sehr, sehr schwierig. Jochen aus Steglitz fährt immer mit dem Fahrrad in der S-Bahn zum Flughafen BER zur Arbeit und dann mit dem Fahrrad zurück. Und für ihn ist es natürlich sehr hilfreich, dass die Züge jetzt länger sind.
Das ist durchaus angenehm. Also die Verkehrswende kann ja nur stattfinden, wenn auch ausreichend Kapazität da ist. Und da ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn Sie denn auch noch mit der gleichen Zuverlässigkeit fahren wie jetzt immer und nicht im Winter, perfekt.
Zum großen Teil sind jetzt auf dem Ring auch die neuen Fahrzeuge der Baureihe BR484 unterwegs. Die kann man von außen ganz gut erkennen, weil die Windschutzscheibe vorne im Fahrerhäuschen deutlich steiler ist und die LED-Leuchten schlitzförmig. Entscheidender ist aber auf jeden Fall, was innen sich getan hat. Eine bessere Klimatisierung soll hier möglich sein, größere Anzeigetafeln mit mehr Infos zu Abfahrtszeiten an den nächsten Bahnhöfen von Bussen und Bahnen, also alles ein bisschen komfortabler. Noch sind diese Züge gemischt mit den alten unterwegs, aber dann ab Oktober sollen auf der Ringbahn nur noch ausschließlich diese neuen Fahrzeuge unterwegs sein.
Eindrücke von RBB-Reporter Matthias Bartsch. Die Lausitz ist Energieregion, nicht zuletzt wegen der Braunkohle. Und damit die Lausitz auch nach dem Kohleausstieg Energieregion bleibt, ist jetzt ein neues Forschungsprogramm an der Cottbusser BTU an den Start gegangen, das Energieinnovationszentrum. RBB-Reporter Florian Ludwig stellt es vor.
Die BTU denkt mit ihrem Energieinnovationszentrum groß. Aber das ist auch die Aufgabe. Eine klimaneutrale Energieversorgung, sagt einer der Projektleiter Johannes Schiffer.
Ein Teil davon ist sicherlich die Energieerzeugung. Und das andere ist dann natürlich auch, wie die Energie verteilt wird und wie auch insbesondere die verschiedenen Energieträger, also Strom, Wärme, Verkehr und auch Wasserstoff, miteinander zusammengebracht werden können, um insgesamt Klimaneutralität sicherstellen zu können.
Die sechs Labore kümmern sich dabei jeweils um spezielle Bereiche, darunter um die Frage, wie erneuerbare Energien effizient ausgebaut werden können, wie Wasserstoff noch besser hergestellt werden kann, aber auch um das Thema Cybersicherheit. Schließlich sind die Energienetze der Zukunft durchdigitalisiert. Das Ganze steht noch am Anfang, aber es gibt einen ambitionierten Zeitplan.
Die erste Phase läuft erstmal über 4 Jahre und in der zweiten Phase, die dann ab dem 5. Jahr beginnt, wollen wir stärker noch in Richtung Prototypenentwicklung gehen, neue Produktfelder erschließen und ab der 3. Phase wollen wir dann in der Lage sein, neue Technologieentwicklungen bis zur Marktreife zu bringen, idealerweise durch selbsttragende Ausgründungen.
Spätestens dann soll sich das Innovationszentrum selbst finanzieren durch neue Technologien aus der Lausitz und vor allem auch für die Lausitz. Denn der entscheidende Grund, warum Bund und Land so viel in Cottbus investieren, ist, dass andere Unis, die sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigen, keinen Strukturwandel vor der Haustür haben. Das sagt auch Stefan Müller, Abteilungsleiter im Bundesforschungsministerium.
Es ist natürlich auch wichtig, dass das vor Ort verankert ist, und weil das natürlich eine ganz andere Ausstrahlungswirkung hat. Und deswegen ist das hier in der Region schon ein sehr wichtiges Zentrum und sicherlich auch in der Art einmalig.
Für die BTU ist das Energieinnovationszentrum eines der größten Strukturwandelprojekte überhaupt. Und wenn alles gut läuft, dann gibt es in einigen Jahren vielleicht neue, clevere Lösungen bei der Energieversorgung, made in Cottbus.
Florian Ludwig über das neue Energieinnovationszentrum für die Lausitz. Wer um Ostern herum im Südwesten Deutschlands unterwegs war, weiß inzwischen, wie sich Frühling anfühlt, wie er duftet, wie gut er sich meist auf die Stimmung auswirkt. Jetzt endlich spürt man auch in Berlin und Brandenburg zumindest einen Hauch davon, so langsam soll es wärmer werden. Damit hat jetzt auch in unseren Breiten die Kirschblüte eine Chance. RBB24-Inforadio-Reporter Konrad Spremberg hat sich heute mal in Berlin auf die Suche gemacht. Er ist zur Bornholmer Straße in den Prenzlauer Berg gefahren und hatte Pech.
Na toll. Keine einzige weiß-rosa Blüte weit und breit. Und das Mitte April an einer der besten Adressen für Kirschblüten in Berlin. Ich bin nicht der einzige enttäuschte Besucher. Immer wieder bleiben Leute stehen, gehen ganz nah ran an die Bäume und gucken skeptisch die Blüten an. Einer macht sogar ein Foto mit dem Handy, wie man das halt normalerweise macht hier zu dieser Jahreszeit. Aber glücklich sieht er dabei nicht aus. Eine Gruppe aus 15 Seniorinnen kommt die Treppe runter zum ehemaligen Mauerstreifen. Hannelore und ihre Wandergruppe sind jedes Jahr um die Zeit hier. Ich habe mir die unglücklichste Woche im ganzen Frühjahr ausgesucht, sagt Hannelore. Und sie zeigt mit dem Finger auf die Straße drüben, hinter der Brücke.
Einmal die Norwegerstraße, da war die Kirschblüte, die ist jetzt schon vorbei. Das ist schon ungefähr vor 3 Wochen, hat die dort schon begonnen. Und jetzt stehen wir auf der anderen Seite. Das ist diese sogenannte Kirschblütenallee. Und das ist leider hier noch nicht in Blüte. Das ist verspätet.
Für die einen Blüten bin ich zu früh, für die anderen zu spät. Wobei, drüben, also die Bäume, die ihre Blüten schon wieder verloren haben, die waren ohnehin nicht sehr überzeugend dieses Jahr. Ein Kaffeebesitzer in der Straße erzählt mir, die Bäume hätten sich nicht entscheiden können, mal irgendwann richtig loszublühen. Immer wieder gab es wohl ein paar Knospen, aber keine große Blütenpracht wie früher. Wahrscheinlich lag das am Wetter, an den Temperaturen, erfahre ich beim Naturschutzbund NABU. Der Januar war zu warm und dann kam die Kälte zurück. Das bringe die Blütezeiten durcheinander. Als Folge der gravierenden Klimaveränderungen könnten es Bäume wie die japanische Zierkirsche immer schwerer haben. Trotzdem, auf der anderen Seite der Bornholmer Straße, hier unter tausenden noch geschlossenen Knospen, da wächst die Vorfreude.
Es ist einfach schön, wenn da so rosa Schneeflöckchen fliegen.
Na, ist es nicht herrlich, wenn man hier unten durchgeht? Es ist einfach romantisch. Wir wandern ja nun viel und das ist eben mit unser Highlight im Frühjahr.
Berlinerinnen in Prenzlauer Berg freuen sich über die beginnende Kirschblüte. RBB 24 Inforadio-Reporter Konrad Spremberg war für uns unterwegs. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.